Ein ganz herzliches Moin aus dem schönen Niedersachsen und herzlich willkommen zum Podcast Medizin ist Liebe. Mein Name ist Martin und ich bin euer Podcast-Host und vielleicht am Anfang ein paar allgemeine Worte zu mir und warum ich das Ganze hier eigentlich machen möchte, denn das hier ist tatsächlich die erste Episode dieses Podcasts. Ja, gesagt habe ich schon, wer ich bin. Ich bin Martin, ich bin 33 Jahre alt, habe eine Frau, ein Kind, bald zwei, glücklicherweise, und ich bin gelernter Gesundheits- und Krankenpfleger und studiere gerade an der Universitätsmedizin Göttingen im 9. Semester Medizin. Und ich habe mir gedacht, ich würde euch gerne mal mitnehmen auf diese spannende Reise durch die Welt der Medizin, weil ich glaube, ich habe viel Begeisterung und vielleicht habt ihr Bock, ein bisschen daran teilzuhaben und quasi mit mir ein bisschen die Liebe zur Medizin auszuleben. Dann ist vielleicht die Frage, warum nenne ich den Podcast Medizin ist Liebe? Nun, der Background dahinter ist eigentlich ein ganz schöner. Wir hatten damals in der tiefsten Corona-Zeit eine Zoom-Gruppe, mit der wir uns immer zum Lernen getroffen haben. Genauer gesagt meine Wenigkeit und noch zwei wunderbare Kommilitoninnen von mir. Und diese Zoom-Gruppe hieß oder heißt sie auch immer noch zum Glück Medizin ist Liebe. Und dann habe ich mir schon auch gleich so einen kleinen Catcher überlegt, beziehungsweise etwas, was ich eigentlich in jeder Folge fragen möchte, zumindest wenn ich Gäste habe, weil das ist nämlich der Plan, dass es auch mehr Gäste gibt. Und zwar, warum liebt die oder derjenige die Medizin? Und da ich heute derjenige bin, der mit euch spricht, heute noch leider erstmal alleine, würde ich erstmal diese Frage einfach beantworten wollen. Warum liebe ich Medizin? Und diese Frage ist eigentlich, für mich zumindest, ganz leicht zu beantworten. Medizin ist für mich pure Faszination. Und ich habe vorhin im Auto schon mal so ein bisschen darüber nachgedacht, was ich denn selber quasi auf meine eigene Frage in diesem Selbstgespräch hier antworten werde. Und bin zu dem Schluss gekommen, dass ich es vielleicht mal mit der deutschen Ingenieurskunst vergleichen möchte. Mein Bruder wird mich jetzt wahrscheinlich ohrfeigen, der ist nämlich Ingenieur. Und zwar würde ich sagen, dass wir Menschen zwar schon sehr, sehr viel, sehr, sehr krasse Sachen gebaut haben, aber so ein Wunder wie unseren Körper, in welcher Präzision und in welcher Effizienz und Faszination der einfach arbeitet, das haben wir bei aller Liebe noch nicht geschafft. Und mich fasziniert alles daran, von der kleinsten Zelle bis zum größten Organ, vom ganzen Körper, einfach alles. Und natürlich auch die Persönlichkeiten, die dahinter stehen, weil das Arbeiten mit den unterschiedlichen Menschen in unterschiedlichen Settings macht einfach verdammt viel Bock. Das ist erstmal meine Antwort auf diese Frage. Nun, worum soll es heute gehen in dieser allerersten Folge? Ich bin auch so ein bisschen aufgeregt. Wenn ich mal stocke, seht es mir nach. Und ich habe mir überlegt, dass ich einfach mal darüber spreche, wie ich überhaupt zur Medizin gekommen bin. Weil, ich glaube, nicht jeder wird 5, 6, 7 und sagt schon die ganze Zeit, er möchte unbedingt Arzt oder Ärztin werden. Und so war es bei mir natürlich auch nicht. Ich wollte natürlich erstmal, wie jeder in dem Alter, damals 5, 6, Lokführer, Polizist, Feuerwehrmann, da war alles dabei. Aber früh hatte mein Vater eine sehr, sehr große, ein sehr, sehr großes Interesse an der Medizin. Und ich würde auch heute immer noch sagen, vielleicht hätte er sich einfach trauen sollen, es selber zu studieren. Er sagte mir mal, dass er vielleicht nicht den Mut dazu hatte und dachte, er könnte das nicht hinbekommen, aber er hat es wirklich immer vorgelebt, wie fasziniert er von der Medizin war. Gutes Beispiel dazu vielleicht einfach mal die Serie Emergency Room. Ich weiß nicht, kennt hier noch jemand von euch zufällig? Ja, ihr könnt es ja vielleicht mal zurückmelden, ob jemand noch Emergency Room kennt, über ein Krankenhaus in Chicago. Und da ging es natürlich dramatisiert um die Abläufe in der Notaufnahme, aber das war früher in den 90ern und dann auch in den 2000ern abends bei uns immer dienstags, glaube ich, auf Pro7 oder so. Standardprogramm. Und ab einem gewissen Alter war ich dann immer dabei. Ja, das war aber natürlich nicht alles, sondern das streckte sich dann, ja, angefangen wahrscheinlich so mit 19 Jahren beginnend so durch, dass natürlich bei mir diese eigene Begeisterung wuchs. Und ich hatte über meine Mama, die nämlich Krankenschwester ist, auch schon früh in Bezug zu Gesundheitswesen ganz allgemein. Ich war oft dabei am Wochenende, wenn sie dann mal so einen Teildienst hatte. Übrigens Teildienste, Leute, die absolute Katastrophe. Du kommst morgens für 4 Stunden und kommst dann nochmal abends für 4 Stunden. Also so Privatleben oder Familie kann man sich dann schon mal ganz abschminken. Das war bestimmt auch einer der Gründe, warum ich da öfter mal dabei war. Einfach mehr Zeit mit meiner Mama zu verbringen. Aber ebenso war dieser Kontakt, sag ich mal, früh hergestellt und beziehungsweise es gab einfach keine Berührungsängste, könnte man vielleicht sagen. Dann gab es aber so mit 15, 16, wenn man dann so tief in der Pubertät steckt und sowieso einige Selbstzweifel hat, so diese Erkenntnis, oder zumindest dachte ich sie damals, diese Erkenntnis. Ich sah nämlich eine Dokumentation über die MH, glaube ich tatsächlich, über die Medizinische Hochschule in Hannover. Du packst das eh nicht, weil du bist nicht gut genug in Mathe. Und überhaupt Naturwissenschaften, das sind ja alles solche Brains, die da arbeiten. Und jetzt kommt es, Leute, die MedizinerInnen unter euch werden schmunzeln. Du kannst, also ich dachte das von mir, du kannst kein Latein, also kann das auch nichts werden. Ja, das gute alte Latein, die ganzen Fälle, die wir dauernd im Studium hoch und runter. Naja, das ist ein anderes Thema. Lassen wir das mal dabei. Ja, und dann ich sag mal, erstarb dieser Wunsch so ein bisschen, weil ich mich einfach für zu schlecht hielt. Und dann war es so, Abitur kam und ich habe damals ja auch mal 5 gerade sein lassen. Lange Rede, kurzer Sinn. 2,3 Abiturschnitt. Ja, könnte man, ne? Also, ich war super zufrieden. Aber ja, die Posaunen, die symbolisierten jetzt gerade die Chancen auf eine direkte Zulassung zum Medizinstudium. Die hatte ich aber zu dem Zeitpunkt eigentlich auch gar nicht im Blick. Ich habe so gedacht, naja, du kannst ja mal gucken, wie ist das Outcome und wie entwickelt sich dann, sage ich mal, so die Zulassungssituation bei der ZVS damals noch, heute ist es Hochschulstaat, damals die zentrale Vergabestelle für Studienplätze. Ich habe auch das Gefühl, dass wir in Deutschland Abkürzungen von Langnamen können wir auf jeden Fall. Na, die Langnamen nur nicht. Naja. Aber auch damals schon 1,0, 1,2, 1,3 war, glaube ich, das Höchste, in Anführungsstrichen, was ich gesehen habe. Und auch das Auswahlverfahren der Hochschulen war out of reach. Also Wunsch begraben. Martin studiert keine Medizin. Also final begraben. Ich hatte eigentlich auch vorher nie wirklich die Hoffnung, dass es klappt, aber egal. Und dann habe ich gedacht, ey, du wirst Lehrer. Ja, dumme Idee, ne? Naja, nein, also nichts gegen Lehrer, Leute. Seht's mir nach, aber die Leute, die mich kennen, ihr jetzt wahrscheinlich nicht, aber die wissen, dass das nicht zu mir gepasst hätte. Ja, naja, ich habe Bewerbungen geschrieben, beziehungsweise mein Zeugnis eingeschickt, so halbherzig und so nach dem Motto, du musst ja irgendwas machen. Und hab Absagen kassiert, nichts geworden. Und dann kam, glaube ich, das, was mein Leben verändert hat. Klingt so ein bisschen pathetisch, aber so ist es. Und zwar, ich war mit meiner damaligen Freundin im Ägyptenurlaub. Und wir kamen nach Hause, wir haben so gedacht, nach dem Abi, ey, gönnen wir uns jetzt mal so einen Ägyptenurlaub, was man halt so macht mit Ende der 10er, Anfang 20er, wenn man denkt, man ist schon ganz erwachsen. Und dann kam meine Mutter und sagte zu mir, ja, Martin, du gammelst jetzt hier nicht den ganzen Sommer, du kommst mit. Und dann hat sie mir einen, ja, Aushilfsjob, Hiwi-Job, wie man das auch nennen mag, im Altenheim besorgt. Und ich dachte am Anfang irgendwie, ich mach das jetzt auf 450-Euro-Basis. Dann waren es auf einmal ich glaube 1.400 Euro, die ich da netto bekommen habe. Ihr könnt euch vorstellen, was da los war bei mir. Wenn man irgendwie als junger Mensch auf einmal ein volles Gehalt erhält, dann schlackern einem da die Ohren. Und ich war da einfach wirklich Hilfskraft. Ich kann mich noch wirklich ganz genau an meinen ersten Tag erinnern. Grüße gehen raus an Dunja. Vielleicht hörst du diesen Podcast irgendwie mal. Auch du hast dabei, als es mein Leben verändert hat. Und zwar, ich kam auf Station oder auf, wie nennt es nicht nochmal? Wohnbereich. Auf den Wohnbereich, genau. Im Altenheim, Alten Pflegeheim sind es ja immer die Wohnbereiche. Und wurde an Dunja quasi übergeben, die dort Altenpflegekraft war. Und die sagte zu mir, hast du schon mal irgendwen gewaschen? Hast du Erfahrung in der Pflege? Und ich so, nein, gar keine. Okay, gut, hier ist ein Waschlappen, da sitzt die Frau, dusch sie. Okay, und ich so, oh mein Gott. Auf einmal saß dann so eine, ja, man möge es mir verzeihen, ich weiß das Alter nicht mehr ganz genau, aber mindestens über 80-Jährige, leicht demente, aber dafür sehr süße Oma, komplett splitterfasernackt auf ihrer Toilette und ich sollte sie duschen. Und wahrscheinlich müsste ich jetzt hier so ein paar Engelsgeräusche einführen, so das war irgendwie so ein Moment, wo ich so dachte, wow, irgendwie einfach mal ins kalte Wasser geschmissen, aber es war vielleicht genau das Richtige. Also habe ich diese Frau gewaschen. Und ja, ab dem Moment begannen da wirklich zwei grandiose 3 Monate und ich war in wirklich aller kürzester Zeit infiziert von, ja, der Arbeit mit Menschen, der Pflege, dieser medizinischen Komponente dabei, diesem Miteinander als Teamarbeiten, und irgendwie war es da in dem Moment um mich geschehen. Deswegen war ich zwar immer noch nicht, obwohl das kann man so eigentlich sagen. Eigentlich war ich auch schon ein bisschen näher am Medizinstudium. Ja. Also auf jeden Fall ein krasser Moment, und ich kann immer noch sagen, ich liebe es, mit alten Leuten zu arbeiten. Ich weiß auch nicht, irgendwie, vielleicht liegt mir das auch einfach. Ich würde jetzt zwar nie als Fachdisziplin Geriatrie wählen, also die quasi Fachdisziplin des alten Menschen, aber trotzdem habe ich da irgendwie einen ganz guten Draht zu den Personen. Kann ich gar nicht so genau beschreiben. Dann war ich 3 Monate halt in diesem Altenheim, in meinem Heimatort, und hatte da wirklich eine tolle Zeit. Und dann ging es irgendwie darum, was kommt als nächstes. Rückblickend betrachtet muss ich sagen, ich hätte einfach noch länger da bleiben sollen, weil Bedarf war da. Aber ja, ihr wisst ja noch, wie das ist in dem Alter. Man möchte dann ja irgendwie auch weiter. Und meine Freundin ist dann nach Leipzig gegangen. Ich dachte, okay, ich muss jetzt auch mit nach Leipzig. Man muss ja von zu Hause ausziehen, man muss ja irgendwas machen. Was ich übrigens prinzipiell auch sehr gut finde, man sollte schon irgendwann mal von zu Hause ausziehen. Aber das ist ein anderes, anderes Thema. für eine andere, egal. Auf jeden Fall ging es dann nach Leipzig zum Bundesfreiwilligendienst. In das Uniklinikum auf eine, ich weiß es bis heute eigentlich nicht genau, was wir da alles gemacht haben. Es war, glaube ich, einfach nur eine allgemeine Innere, weil irgendwie haben wir alles gemacht, was man in der Inneren so machen kann. Also für Leute, die jetzt nicht direkt wissen, was innere Medizin ist, das ist so alles im Bauch und im Thorax. Also kann Herz sein, kann Lunge sein, kann Niere sein, Leber sein, Magen, Darm, also irgendwie so alles. Und wir schmeißen immer nur Tabletten rein in der Inneren, wir schneiden nichts auf. Mal so als grobe Erklärung. Und war eine Kackzeit irgendwie. Ich kam da hin und war irgendwie, das kann ich glaube ich hier auch frei so raus sagen, ich kam irgendwie aus dem Westen, und das war noch ein recht altbesetztes Team, und ich hatte da irgendwie keine richtige Akzeptanz, was ich übrigens im Rückblickend auch durchaus verstehen kann, weil ich glaube, ich dachte schon irgendwie, ich weiß ungefähr, wie es läuft, aber wusste ich wirklich nicht. Ich war ein halbes Jahr da, es war knüppelhart für mich. Da ging es mir auch gar nicht so richtig gut, aber ich habe auch da sehr, sehr viel gelernt. Und am Ende habe ich so gedacht, ach Mensch, ja, jetzt gehst du zwar, aber irgendwie nimmst du was mit. Ne? Hat dir nicht beim Erwachsenwerden geschadet. So, jetzt waren wir einen Schritt näher in Medizin, und dann hatte ich mich auch final dazu entschieden, eine Pflegeausbildung zu machen. Weil ich wusste zu dem Zeitpunkt damals, soweit hatte ich mich dann schon informiert, dass man nach einer erfolgreichen Pflegeausbildung Quotenplätze hat im Medizinstudium. Und ich sag mal so, es war immer noch nicht ganz, ganz sicher quasi, dass ich diesen Weg gehen will, also dass ich bis zum Medizinstudium durchziehen will. Aber so nach diesen Erfahrungen der Monate dort wurde das irgendwie greifbarer. Also habe ich mir gedacht, let's go Martin, bewirb dich auf eine Ausbildung zum Gesundheitskrankenpfleger. Das habe ich getan in Hannover an der MH und in Leipzig am Universitätsklinikum. Habe zwei Zusagen bekommen, hey, und habe dann in Hannover, weil ich auch ein bisschen Heimweh hatte, muss ich ganz ehrlich sagen, angefangen, Gesundheits- und Krankenpflege zu lernen. Das war eine wirklich wunderbare Zeit. Ich hoffe, dass meine damalige Praxisanleiterin vielleicht hier dann auch nochmal mit in den Podcast kommt, um mal so ein bisschen mit ihr drüber zu quatschen, wie eine Ausbildung damals aussah, wie sie auch heute aussah. Da hat sich jetzt ja auch einiges verändert und vielleicht auch, wie sie meine Ausbildung wahrgenommen hat. Weil ich bin schon von dem kleinen Martin zu einem größeren geworden. Also jetzt vielleicht noch nicht ganz erwachsen, aber deutlich erwachsener als vorher. Naja, auf jeden Fall ist mir die Ausbildung bekommen. Ich habe tolle Menschen kennengelernt, in der Ausbildung selber, aber auch auf den Stationen, unterschiedlichste Berufsgruppen. Es war eine geile, geile Zeit. Am Ende, das war 2015, im April habe ich ausgelernt. Ja, also ich bin jetzt auch schon 9 Jahre jetzt, ja, ziemlich genau, witzigerweise. Am 19.04. habe ich damals mein Examen gemacht, bin ich Gesundheits- und Krankenpfleger. Ja, 9 Jahre. Und habe dann angefangen, auf meiner Heimatstation zu arbeiten. Kurz zur Erklärung, wir hatten damals so fest zugeordnete Stationen, auf die wir immer wieder gekommen sind und woher auch unsere Praxisanleitung gekommen ist, sodass man da irgendwie wie so ein Zuhause hatte. Ja, eine Heimat halt, sagt der Name ja schon. Und da habe ich gearbeitet. Und zwar lange. Weil, leider, ist mir dann erst aufgefallen, auch die Ausbildungsquote setzt ein gutes Abi voraus. Also du kommst nur in diese Quote, ja, aber dann geht es wieder nach NC aus dem Abitur. Da kann ich immer noch nie mithalten, leider. Also, Ich habe es dann eigentlich quasi fast jedes Semester probiert, aber war damals noch schlecht organisiert. Ich hätte mir damals manchmal ein paar Dokumente auch nochmal aufheben sollen, müssen, können. I don't know, auf jeden Fall. Naja, habe ich nicht gemacht. Das hat das sicherlich nicht vereinbart. Ist auch egal. Auf jeden Fall hat es da einfach nicht geklappt, obwohl ich es immer wieder probiert habe. Und dann habe ich gedacht, ich mache ein TMS. Auch über den TMS möchte ich nochmal sprechen. Auch ein ganz wildes Thema, wie ich finde, was da geprüft wird und was man dafür später noch dann braucht im Studium. Aber ja, dazu kommen wir dann nochmal später. Ich habe den TMS gemacht in Halle und ja, auch da gilt, ähnlich wie für mein Abitur, hätte ich mich mal besser vorbereitet. Ich habe ein ganz gutes Ergebnis gehabt irgendwie. Ich war unter den besten, 30%. Also das war eigentlich fein, aber nach wie vor hat das nur dafür gereicht, dass ich, glaube ich, mein NC um 0,4 oder so verbessert. Und das hat nicht gereicht, weil die Auswahlverfahren der Hochschulen damals, also es gab diese Abiturbestenquote, das ist dieses 1008-Schnitt, dann gab es die Wartezeitquote und dann gab es dieses Auswahlverfahren der Hochschulen. Das konnte halt jede Hochschule für sich selber bestimmen, wen sie da auswählt. Und da war zum Beispiel Göttingen, wo ich jetzt auch studiere, die hatten da einen Cut-Off von, ich glaube, 1,8 oder 1,7, 1,6, ich weiß es nicht mehr ganz genau, dafür ist es schon zu lange her. Und da habe ich im Nachhinein halt so gedacht, ach Mensch, hättest du dich nochmal auf die 2 Aufgaben besser vorbereitet im TMS, dann wärst du vielleicht in dieses Gespräch gekommen. Und da würde ich jetzt immer nochmal sagen, auch mit heutigen, auch aus heutiger Sicht, das hätte vielleicht dann geklappt. Nun gut, hat es nicht leider. Und so blieb mir quasi nur noch der letzte Anker und das war die Wartezeitquote, die es heute nicht mehr gibt. Auch darüber wollte ich nochmal sprechen, also über das Verfahren heute und ob ich das gut finde oder nicht. In einer späteren Episode. Und ihr hört es schon raus, also eigentlich stand für mich nach Ende der Pflegeausbildung fest, ich will noch Medizin studieren. Und das muss man ehrlicherweise sagen und ich will jetzt auch nicht rumheulen, das war eine Entscheidung, die die schon dazu geführt hat, dass man oft gestruggelt hat. Das kann ich ganz ehrlich sagen, weil letzten Endes bin ich 2019 im April in mein Studium gestartet. Das waren 8 Jahre Wartezeit. Dann kam es noch dazu, dass eigentlich 7,5 Jahre angesagt waren und ich dachte in Hannover, im Oktober 2018 klappt es. Und dann waren aber durch den Doppeljahrgang in Niedersachsen, Grüße gehen nochmal raus, so viele BewerberInnen, dass der Schnitt auch dort für die Wartezeit auch so anstieg, dass ich nicht mehr drin war. Der war dann nämlich dann auf einmal 2,2 und nicht 2,3, sodass ich noch ein halbes Jahr warten musste. Das war rückblickend betrachtet einer der krassesten Tage meines Lebens. Diese Enttäuschung zu dem Zeitpunkt. Das hoffe ich eigentlich, dass das niemand oder dass es die wenigsten nur erleben müssen. War nicht so cool. Aber dann, Gott sei Dank, im April 19 hat es geklappt. Zulassung in Göttingen über die Wartezeitquote und Start ins Studium. Und auch da muss man einfach sagen, ich war ultra aufgeregt, weil es hätte ja auch sein können, du wartest 8 Jahre auf einen Studienplatz und dann ist es einfach scheiße. Ja, du kommst nicht ins Lernen rein, hätte sein können, dir gefällt der Stoff einfach nicht, du findest das Thema kacke. Ja, das hätte alles passieren können. Zum Glück, Gott sei es gedankt, ist es nicht passiert, sondern ich habe es geliebt. Ab dem ersten Moment. Ja. Und dann schloss ich irgendwie dieser Kreis, der ja fast 10 Jahre vorher begann, so ungefähr. Und ich war endlich in diesem Studium angekommen. Und aber wenn man nochmal drauf zurückblickt, es gab immer wieder mal so Momente, wo man dachte, komm, mach doch was anderes. Keine Ahnung, studiere Pflegewissenschaften. Das habe ich auch ernsthaft überlegt. Geh doch vielleicht einfach in die Pflegeausbildung. Weil da, das hätte ich wiederum gut gekonnt, auf der Ebene quasi Lehrer zu sein. Und da irgendwie meinen geliebten Beruf zu vermitteln, weil Pflege ist wunderbar, wunderbar, ist ein wunderbarer Beruf und spannender Beruf, vielseitig, könnte ich jetzt auch ins Schwärmen kommen. Ja, aber ich bin, sage ich mal, stark geblieben und habe es durchgezogen bis zum Studienbeginn. Ja, und dann ging das Studium los. Und jetzt ist quasi der Moment gekommen, wo ich euch auch dadurch, dass jetzt das Studium angefangen hat, quasi so einen kleinen Ausblick geben kann oder möchte, was ich in oder mit diesem Podcast in den nächsten Folgen, Episoden und hoffentlich über eine lange Zeit alles so behandeln möchte. Ich möchte nämlich nicht nur jetzt irgendwie ärztliche Seite betrachten, sondern ich möchte über Pflege sprechen, ich möchte über unser Gesundheitssystem sprechen, ich möchte über Herausforderungen im Studium sprechen, keine Ahnung, zum Beispiel habe ich gedacht, nächste Episode vielleicht einfach mal Thema Vorklinik, sagenumwobene Vorklinik. Ich möchte gerne über die Entwicklung des Studiums an sich sprechen, Regelstudiengänge, Modellstudiengänge. Ich möchte über einzelne Fachdisziplinen sprechen, vielleicht über Vorurteile, ne? Wer kennt es nicht, die Dermatologen, die immer Alkortison drauf schmieren. Und einfach ein bisschen dieses wundervolle Fach in seiner Gänze beleuchten und eben nicht nur ärztlich, sondern eben Pflege, Physio, Ergo, ach, was es alles gibt. Mit Menschen ins Gespräch kommen, einfach über die Faszination unserer Disziplinen und über den Bereichen, in dem wir tätig sind. Und dazu vielleicht garniert mit noch so ein paar Fällen aus dem Leben, spannenden Details und so weiter und so weiter. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr bei dieser Reise, sag ich mal, dabei wärt, Bock drauf habt und euch das anhört. Ich verspreche euch, dass ich mich darum kümmern werde, dass coole Leute hier mit reinkommen, aber wir sicherlich auch mal unter uns sind quasi, dass ihr dann wieder, so wie heute, nur mit meiner Stimme vorlieb nehmen müsst. Und dass es aber sicherlich sehr, sehr viele coole und spannende Momente geben kann und geben wird. Wenn ihr mich irgendwo anders sucht, auf diversen sozialen Medien, dann könnt ihr mich auf Instagram finden unter themattyud.de. Das ist auch nochmal unten in den Shownotes. Und auch auf YouTube gibt es mich, da ist es einfach themattyud. Und da gibt es auch so ein bisschen Videos, keine Ahnung, auch zu allen Bereichen. Vielleicht findet ihr da auch etwas, was euch interessiert. Vielen Dank für das Interesse an dieser allerersten Episode des Podcasts Medizin ist Liebe. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und ich bin für jedes Feedback offen und für jede Kritik dankbar. In diesem Sinne, macht's gut und lasst es euch gut gehen. Ciao.